Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Bin immer glücklich, wenn ich in eure Gesichter sehen kann. Und vor allen Dingen, wenn ich, wie gerade sehen konnte, wie ihr alle nach vorne kommt und wie wir alle unsere Anliegen haben und sie bringen. Und ich hoffe, dass dieser Gottesdienst uns zum Segen wird, sodass etliches von dem zur Sprache kommt und sei es innerlich in der Zwiesprache mit Gott. Der Text ist aus dem Alten Testament und Sascha hat ja irgendwie schon vorgemacht, dass man Predigttitel gibt, die das Thema verbergen, ne? Mit seiner Sandwich-Zeit. Ich habe auch so einen Predigttitel gewählt, wer aber genau hingehört hat, der wird wissen, warum ich diese Predigt so genannt habe. Und zwar habe ich den Titel gewählt, Brust statt Keule. Man könnte auch sagen, Brust statt Keile. Vielleicht kommt ihr drauf, warum ich diesen Text gewählt habe. Erstmal eine Geschichte, eine persönliche Geschichte, und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich sie schon mal an dieser Stelle erzählt habe. Ich war mir aber nicht so sicher, aber sie passt so schön, dass ich sie für alle nochmal erzähle, beziehungsweise für alle anderen das erste Mal, die sie noch nicht kannten. Das ist nämlich eine Begebenheit aus meiner Kindheit, genauer gesagt aus meiner Grundschulzeit. Und die verbrachte ich in Münster in Westfalen, auf einer katholischen Grundschule. Es gab da einen Flegel, der machte mir das Leben ein wenig schwer. Es war ein Mitschüler, er gehörte zu der Kategorie, sage ich jetzt mal ein bisschen gehässig, von Schülern, die, wenn man sie wahrscheinlich nachher gefragt hätte, welches waren, die war die schönste Zeit in deinem Leben, gesagt hätten, die 9 Jahre Grundschule. Also, der war ein Kopf größer als ich und irgendwie hat er es auf mich abgesehen. Der mochte mich nicht und wenn ich nach Hause fuhr mit meinem Fahrrad, dann war ich nie sicher, ob er mich irgendwo abfängt, hinterm Busch hervorkommt und mich irgendwie schikaniert. Und das war kein gutes Gefühl, weil dann war ich wehrlos. Und er drohte mir dann Prügel an oder nahm mir irgendwas weg. Und einmal, mit ein wenig Stolz, muss ich das auch berichten, kam es auch zu einer handfesten Prügelei, wo ich auch gegengehalten habe. Und trotzdem war das Problem dadurch nicht wirklich aus der Welt. Das Problem war so groß für mich und die Not so groß, dass ich Angst hatte, in die Schule zu gehen, noch mehr Angst hatte, nach Hause zu fahren von der Schule und mir schon überlegte, welche Schleichwege ich nehmen kann, um ungesehen nach Hause zu kommen. Und irgendwann war die Not dann so groß, und das muss immer einen bestimmten Punkt erreichen, dass ich mit meinem Papa darüber gesprochen habe. Dass ich ihm gesagt habe, das geht so nicht, der schikaniert mich. Papa hat gesagt, ich gehe dahin, ich regel das. Gib mir den Namen von dem Jungen, ich gab ihm den Namen. Vater fand die Adresse heraus und dann waren wir irgendwann am Spielen und Papa sagt, ich gehe da jetzt hin und regel das. Und irgendwie dachte ich, fein, jetzt kriegen die richtig eins auf die Glocke von meinem Papa. So muss es sein. Papa blieb eine Stunde weg, dann kam er wieder. Dann sagte er, ich habe das geregelt und ich sage, Papa, was hast du denen gesagt? Also den hast du ja wohl ordentlich ein beigepoolt. Und Papa sagt, ich habe die ganze Familie für Freitagabend zum Pizzaessen, zum Sabbatanfang eingeladen. Es war eine türkische Familie, die waren nicht gerade klein, die hatten mehrere Kinder. Und ich sagte, Papa, ist jetzt nicht dein Ernst? Ne? Das kann doch wohl nicht sein. Ich habe wirklich gedacht, dass der da mal ordentlich Rambazamba gemacht hat. Der lädt die ganze Familie zum Pizzaessen ein, zu unserem heiligen Freitagabend, wo wir uns so drauf gefreut haben. Ich sagte, Papa, musst du jetzt durch? Haben wir auf diesen Freitag gewartet und mir war nicht so ganz wohl dabei. Man muss sich das vorstellen, diese Familie kam und die Stimmung war so ein bisschen frostig, ne? Also bei mir besonders. Das Essen war noch nicht ganz fertig, die Eltern sagten, wir setzen uns noch ein bisschen hier hin, wir unterhalten uns noch ein bisschen, ihr spielt schon mal bei euch, zeigt ihnen mal eure Spielsachen, wie das so ist in der Grundschule. Und das haben wir dann auch zögerlich gemacht und ich kann nicht sagen, dass das jetzt besonders erquickliche Zeit war. Ich erinnere mich gar nicht mehr so daran. Ich weiß einfach nur, dass wir diesen Abend miteinander verbrachten und dass wir Pizza gemeinsam gegessen haben, dass wir die Namen kennenlernten, dass diese Familie uns gesagt hat, es waren die 70er Jahre, türkische Familien waren erst seit wenigen Jahren in Deutschland, Gastarbeiterfamilien, und war noch nie von irgendeiner deutschen Familie angesprochen oder geschweige denn zu einem Essen eingeladen worden und waren darüber sehr, sehr beglückt, die Eltern. Wir Kinder sehen das natürlich alles ein bisschen nüchterner. Das Fazit ist, es wurde jetzt nicht so eine Bekehrungsgeschichte draus, auch nicht eine lebenslange Freundschaft, aber es war nie wieder ein Problem zwischen uns. Wir kannten uns, wir hatten zusammen gegessen, kannten unsere Namen, wir haben uns respektiert auf dem Schulhof, wir haben uns gegrüßt und das Problem war aus der Welt. Ähnlich wie in dieser Geschichte. Das Problem war am Ende im wahrsten Sinne des Wortes gegessen. Nun weiß ich nicht, ob mein Vater damals so reagiert hat, weil er in seiner persönlichen Bibellese gerade auf 2. Könige Kapitel 6 gestoßen war, unseren Vers, unseren Abschnitt. Mir ist dieser Abschnitt gerade gehäuft begegnet. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich darüber predige. Ich war vor ein paar Wochen im Kindergarten zur Bibelgeschichte und durfte dabei sein, als Samuel, der ja neu ist hier in dem Bezirk, in Harburg arbeitet er, auch mal sich ausprobiert hat mit der Bibelgeschichte für die Kinder und das ganz großartig gemacht hat. Und das war diese Geschichte. Und ihr wisst ja, dass ich gerade bei meinem Sport auch die Bibel höre. Und gerade kam diese Geschichte. Und dann war ich auf der Predigertagung in dieser Woche und die Andacht war über diese Geschichte. Ich dachte, irgendwie verfolgt mich diese Geschichte und sieht diese Predigt als einen Versuch, sie entweder zu begreifen oder loszuwerden. Die Geschichte hat für mich mehrere gute Aspekte. Sie ist erstmal irgendwie untypisch für das Alte Testament, denn sie hat ein Happy End. Also es endet wie bei Asterix und Obelix mit einem gallischen Festmahl am Ende. Das Erste, was wir in der Geschichte erfahren, und ihr könnt gerne den Text nochmal vor euch legen, im 2. Könige Kapitel 6 ist das. Das Erste, was wir erfahren, so als Hintergrundinformation, ist, dass es um Information geht. Das ist der Einstieg, es ist ein Informationsproblem. Es gibt ein Kommunikationsproblem. Da ist dieser Aramäer-König, der führt Krieg gegen Israel. Und das ist mehr so Krieg auf kleiner Flamme, wird ja so berichtet. Es sind so Scharmützel, es sind Ausfälle, Überfälle in Dörfer im Grenzgebiet, Übergriffe. Eine durchaus bekannte Strategie der damaligen Zeit. Aber jedes Mal, wenn diese Aramäer dort einen Überfall organisieren und heimlich sich irgendwann eine Teufelei ausdenken und kommen dann dahin, dann stehen schon die israelitischen Soldaten da, als ob ihnen jemand das gesteckt hat. Und dieses Hintergrundwissen wird uns ja jetzt transportiert im Text auf ein wenig auch humorvolle Art und Weise. Da wird nämlich gesagt, dieser Elisa, der hat einen Informationsvorsprung. Und wir wissen ganz genau in unserer heutigen Computerzeit, das ist das, was uns am Markt aufstellen wird, wenn wir den Informationsvorsprung haben. Wir müssen die Information schneller haben und vor den anderen. Mein Bruder berichtete mir, ihr habt ihn neulich predigen hören, der arbeitet bei einem Hilfsdienst, der war, ich glaube 2008 war das, Heiligendamm, G8-Gipfel, ich glaube 2008 war das, war er da im Pressezentrum und er sagte, die ganze Hetzerei in diesem Pressezentrum war, wer hat die Info zuerst? Von dem, was die da drin bekakeln. Also war ihre Strategie, als es zu ihrem Thema kam, dass sie eine Pressemitteilung schreiben, in der Annahme der Ergebnisse, die sie wähnten, die dort erarbeitet würden. Weil sie sich dachten, wir wissen eh, was dabei herauskommt und das kommentieren wir jetzt schon mal. Dann haben sie diese Pressemitteilung geschrieben und haben die kopiert und standen bereit mit den Kopien. Während der Pressekonferenz, als die Ergebnisse vorgelesen waren, haben sie nur so lange gewartet, bis sie hörten, ach, wir haben ins Schwarze getroffen und haben die Kopien ausgeteilt an alle Pressefuzzis dort. War genau das. Das heißt, Sekunden danach war schon der Kommentar dafür. Und das hat ihnen den Vorsprung gegeben, denn auf einmal kamen die alle an und wollten sie informieren, sie interviewen. Fernsehinterview, BBC, RTL und so, sagten, oh, ihr habt da gleich einen Kommentar, ihr habt eine Stellung, ihr habt eine Meinung dazu. Informationsvorsprung. Der Aramäer-König hat ein Informationsproblem, Elisa hat den Informationsvorsprung und humoristisch wird uns das mitgeteilt, weil sie ihm sagen, selbst was du in deinem Schlafzimmer redest, das hört der Elisa, das ist kein guter Gedanke. Da geht es also knallhart um Infos. Und Elisa hat die besseren, er hat die schnelleren Informationen, das ist ein strategischer Vorteil in einer Kriegssituation. Aber es ist auch durchaus übertragbar auf unser Leben. Da steht ja, wir lernen ja, dass das Erste schon in diesen ersten Versen, nämlich, da steht, ein Gottesmann hat die besten Informationen. Das will es uns das sagen. Wer mit Gott in Verbindung ist, der hat die besseren Informationen. Neutestamentlich würde man vielleicht sagen, wer Gott nachfolgt, der ist immer einen Schritt voraus. Klingt ambivalent. Also hat zwei Schneiden. Auf der einen Seite klingt es ein bisschen banal. Würde sagen, ja gut. Aber auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil von dem, wie wir es heute vermittelt bekommen und wie wir es vielleicht auch selber empfinden. Denn ein Vorsprung an Durchblick und Information, das erwarten wir heute von allen möglichen Leuten, vielleicht Politiker, vielleicht Wissenschaftler, Journalisten, aber nicht von Frommen. Das sind eigentlich die, die immer als rückständig bezeichnet werden oder wahrgenommen werden. Nur selten wird Glaube damit in Verbindung gebracht, dass man den anderen einen Schritt voraus ist. Aber das hier ist wie eine Definition, eine wichtige Definition von dem, was wir prophetisches Wort nennen. Prophetisch, hier in diesem Fall ganz klar, Elisa als Prophet Gottes bekommt die Information. Elisa, der Prophet, der viele Wunder tut. Ist es wirklich keiner da, der sich richtig wundert darüber, dass Elisa diesen Vorsprung hat und dass er den auch einsetzt? Aber das Neue Testament knüpft auch an diese Tradition an, bewusst. Denn der Gemeinde wird immer wieder nahegelegt, das prophetische Wort nicht zu verachten, es zu fördern, es zu pflegen, es zu praktizieren. Es geht, das lehrt uns die Geschichte, bei dem prophetischen Wort nicht in erster Linie um Zukunftsschau, denn genau genommen hat Elisa hier auch nicht die Zukunft gesehen, sondern er hat die Gegenwart gesehen. Aber er hatte die Informationen, die die anderen nicht hatten. Die Anwesenheit eines Propheten damals bedeutete für Israel ein kleiner Wissensvorsprung, der einen großen Schutzpanzer darstellt. Nun lehrt uns Jesus noch etwas anderes, nämlich er lehrt uns, dass die Information zwischen Gott und uns direkt laufen kann und soll. Dass wir nicht irgendwie immer zum Pastor rennen müssen oder zum Propheten, sondern dass wir das selber praktizieren. Dass wir diese prophetische Gabe sogar fördern sollen in der Gemeinde. Das meint Paulus, wenn er sagt, wir sollten nach der Gabe der Prophetie streben. Es heißt, Gott möchte uns offen machen für die Sinnzusammenhänge, die uns sonst vorenthalten würden. Oder man kann es ja auch ganz einfach sagen, eine aktive Beziehung zu Gott bedeutet auch, dass er uns Wissen und Informationen über uns gibt und unsere Welt, die uns helfen, unser Leben zu meistern, die uns schützen, die uns weise machen. Das ist wichtig. Also wenn ganz praktisch gesagt, wenn du die Beziehung mit Gott pflegst, im Alltag, in der Gemeinde, im Austausch mit anderen, dann kannst du die Erfahrung machen, dass du mit allerlei Erkenntnissen versorgt wirst, die dir helfen, die dich und andere, vielleicht auch die Gemeinde, schützen. Aber das ist alles noch am Anfang der Geschichte. Das ist nur die erste Erkenntnis. Die Erzählung geht ja nun mit der Schilderung der Bedrohung weiter. Es wird noch bedrohlicher, der König schickt also das Ganze her. Irgendwie erfährt dieser König, wie so oft als Letzter, die anderen wissen es schon längst, Elisa ist schuld. Der hat die Infos. Was natürlich nicht stimmt, denn nicht Elisa ist schuld, sondern Gott ist schuld. Der gibt ihm die Infos. Und natürlich will der König das auf seine Art und Weise aus der Welt schaffen, das Problem. Und dann ist es diese Szene, die wir hier sehen. Elisa, sein Gehilfe, sein Helfer, von feindlichen Heer und umstellt. Das ist der berühmte Höhepunkt der Geschichte, auf den das zuläuft. Und auf einmal geht es gar nicht mehr um Informationen. Auf einmal geht es auf eine andere Art und Weise um Informationen. Jetzt geht es um Hören und Sehen, um sehen können und um blind sein. Und es geht um etwas, was nur selten geschieht, nämlich es geht um einen Blick hinter die Kulissen. Und das gibt es ja in der Bibel immer wieder an ausgesuchten Stellen, ganz beeindruckend, dass der Schleier der vermeintlichen Realität, der uns umgibt, zur Seite geschoben wird und ein Mensch auf einmal etwas sehen kann, was vorher er nicht zu sehen imstande war. Eine größere, eine mächtigere, eine göttliche Realität. Und mit Sehen ist hier eben gemeint die Sicht Gottes, dass er auf einmal uns erlaubt, so die Dinge zu sehen, wie er sie sieht. Und nicht nur das, was vor Augen ist, vor den menschlichen Augen. Und das ist, wenn wir Glauben vermitteln, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, oft die größte Schwierigkeit. Denn erstens leben wir ja auch meist so, als gäbe es keine größere oder himmlische Wirklichkeit. Wir leben auch im Hier und Jetzt mit all der Logik, die dazugehört. Und zweitens leben wir in einer Welt, heute viel mehr noch als damals, die nur das glaubt, was erklärbar ist, was sichtbar, was erforschbar ist, was nachvollziehbar ist. Das ist die Welt, in der wir leben. Und all das ist Gott nicht. Nicht erforschbar, nicht erklärbar, nicht sichtbar und seine Realität schon gar nicht. Der Text will uns klar machen, dass wir eben an diese größere Realität, die über uns oder um uns, manchmal auch in uns existiert, immer wieder erinnert werden müssen, so wie Elisas Diener. Von dem Mut, was maßen wir eigentlich, er hätte es besser wissen können, besser wissen müssen. Wie oft stelle ich mir im Alltag diese Frage, was soll ich nun tun? Was ist das Richtige? In Krisensituationen sind wir ängstlich, sind wir ratlos, wir wissen nicht weiter. Und da ist es egal, ob das um Job geht, ob das um Partnerschaft geht, um Verluste oder einfache Zweifel oder Glaubenszweifel oder Zweifel an uns selbst, an unseren Fähigkeiten. Fragen wir, was sollen wir nun tun? Unsere Möglichkeiten sind ausgeschöpft. Dann brauchen wir ein Wort Gottes. Wir sehen uns danach. Wenn wir Gott kennen, sagen wir, Gott sprich ein Wort. Hier spricht es der Prophet selber. Er sagt, und das ist ein wunderschöner Satz, zu seinem Diener: Hab keine Angst, es sind mehr bei uns als bei denen. Hab keine Angst, es sind mehr bei uns als bei denen. Muss man schon mal sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn du in so einem Kaff bist und von so einer riesen Armee umstellt bist. Das ist eine andere Realität als die sich darbietet. Die Frage ist persönlich, ist Gott stärker in den Problemen meines Lebens oder deines Lebens? Was müssten wir sehen, dass wir das glauben? Welche Realität müsste uns offenbar werden? Wäre doch schön, in solchen Situationen im Alltag so eine geschlossene Front feuriger Wagen um mich herum wahrzunehmen, würde mich schon ein bisschen sicherer fühlen lassen. Mir würde auch schon ein Engelchor, der Halleluja singt, reichen. Müssten keine feurigen Wagen sein. Was würden wir sehen, wenn sich dieser Schleier der Realität heben würde? Was würden wir an diesem Sabbat sehen? Was würden wir hier in dieser Gemeinde sehen? Wo wir doch hier sitzen jeden Sabbat und bitten Gott darum, dass er uns die Augen öffnet. Die besonderen Menschen wie Elisa, ich glaube, die gibt es auch unter uns, die gibt es in jeder Gemeinde. Die besonderen Menschen wie Elisa, die brauchen nicht den besonderen Moment. Habt ihr das festgestellt? Elisa braucht nicht den besonderen Moment. Der Text legt uns nahe, Elisa sieht immer mit dieser Brille. Elisa geht so durch die Welt. Es ist ja nicht so, dass er darum betet, dass für ihn der Schleier gelüftet wird, damit er sehen kann und es anderen sagen kann, sondern er sieht das. Er bittet nur für die anderen, dass sie es auch sehen können. Elisa lebt in dieser Welt Gottes. Er geht mit Gottes Augen durch die Welt. Das ist das Beeindruckende an diesem Menschen. Und deswegen wird er von Anfang an als Gottesmann bezeichnet. Was bedeutet das, wenn wir es auf uns beziehen, das in ein Gebet nur münden kann? Und wenn man zaghaft ist, würde dieses Gebet, wir haben es ja heute mit gebeten, würde dieses Gebet lauten, Herr, lasse mich nur mal für eine Sekunde oder für einen Moment die größere Realität sehen. Lass mich die Welt mit deinen Augen sehen. Und wenn wir mutig beten würden, dann würden wir sagen, lass mich eine Gottesfrau, lass mich ein Gottesmann werden, der diese Realität immer sieht, immer in ihr lebt, so durchs Leben geht. Jemand, der die Stärke Gottes immer um sich herum sieht und damit rechnet. Und ich glaube, wir als Gemeinde müssen anfangen, dieses Gebet zu sprechen. Auch als Gemeinde, auch wenn wir aus Einzelnen bestehen, dann würden wir nicht die Mitarbeiter sehen, die uns fehlen, sondern die, die da sind oder die potenziell vorhanden sind. Wir würden nicht die Hälfte der Gemeinde sehen, die sich am Gemeindehaushalt nicht beteiligt, sondern die ungeheure Stärke der Hälfte, die die anderen noch mitträgt. Wir würden nicht die unerhörten Gebete in unserem Leben sehen, sondern die enorme Masse der erhörten Gebete. Wir würden nicht das Desinteresse der Menschen am Evangelium sehen, sondern die vielen Menschen, die sich nach Gott sehnen und jeden Einzelnen, der mit dieser Sehnsucht hier sitzt. Es sind mehr auf unserer Seite als auf der Seite der Verzagtheit, des Zweifels, der Lauheit oder der Entmutigung. Es sind mehr auf unserer Seite. Und wir kommen heute zusammen, um auch ein großes Mahl zu feiern. Ein Abendmahl. Wir nennen es Abendmahl. Das Vorbild für dieses Abendmahl ist nun nicht die Geschichte aus dem Alten Testament, wo die Aramäer dort in die Irre geführt werden, sondern für uns ist das Vorbild die Geschichte Jesu Christi, der dieses besondere Mahl mit seinen Jüngern einnimmt. Aber was erkennen wir von jener Geschichte Jesu mit seinen Jüngern in der Geschichte, die wir gelesen haben von Elisa? Nun, das Erste, was ich sagte, ist ja, dass diese Geschichte seltsam neutestamentlich wirkt. Da kennen wir durchaus auch andere Seiten aus dem Alten Testament. Es wundert uns daher nicht, dass der König, nachdem Elisa ihm so die feindlichen Krieger auf dem Silbertablett serviert, in die Stadt hineinbringt, mit Blindheit geschlagen. Da wundert uns nicht, dass er fragt, darf ich? Darf ich sie kalt machen? Darf ich sie niedermachen? Aber Elisa lehnt das ab. Stattdessen sagt er, koch ein ordentliches Mahl. Alle essen, alle trinken, geh nach Hause, fertig, Problem gelöst. Problem gegessen. Nun ist es keine Bekehrungsgeschichte im engeren Sinne, so wie das auch bei mir in der Familie damals nicht so in so eine Geschichte mündete. Es wird ja nicht berichtet, dass jetzt diese Soldaten, die dort mit Blindheit geschlagen und dann wieder zum Sehen kommen, nach Hause gehen, dass sie sich gleich irgendwie da Gott lobpreisend und mit Bibelrollen bewaffnet nach Hause gingen. Die gingen einfach wieder weg. Und das Verhältnis war auch immer noch ein bisschen angespannt zwischen den beiden, wie wir gleich in den nächsten Versen wieder erfahren. Aber es passiert etwas. Etwas passiert in diesem Verhältnis doch, wie der letzte Vers deutlich macht. Das Mahl an sich bewirkt nicht Veränderung, es ist lediglich das, was es ist. Es ist eine Einladung. Aber die Einladung hier ist die Einladung, statt nach den Waffen, nach dem Brot zu greifen. Leben zu geben, statt Leben zu nehmen. Und genau das eben ist auch das Abendmahl für uns. Wie oft merke ich, und jetzt sehe ich mich an anderer Stelle in dieser Geschichte, dass ich mich an den Tisch des Herrn setze, nicht immer als fromm Vorbereiteter, wie wir das erwarten, sondern innerlich auch als Rebell, in meiner Rebellion. Es gibt nicht wenige von uns, die damit kämpfen oder vielleicht im Abendmahl fernbleiben, weil wir innerlich irgendwie noch mit unseren Waffen kämpfen. Entweder gegen uns selber oder gegen andere, gegen unsere Zweifel, manchmal auch gegen Gott. Insofern ist das Mahl am Ende dieser Geschichte ein Symbol, ein Vorläufer für das Herrenmahl, für das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern hielt. Es ist nämlich im tiefsten Sinne damals ein Friedensmahl gewesen. Frieden zu machen statt Krieg. Es bietet mir an, mit Gott, mit meiner Schwester, mit meinem Bruder und mit mir selber Frieden zu schließen. Und so bietet sich uns heute im Abendmahl die Möglichkeit, sozusagen die drei Schritte, die wir jetzt gegangen sind, an der Geschichte entlang, rückwärts im Sinne Jesu Christi entlang zu vollziehen. So würde das aussehen. Es beginnt im ersten Schritt damit, dass wir Frieden schließen. Das ist das Angebot dessen, was wir heute feiern. Frieden mit Gott, auch Frieden mit den Menschen, die uns umgeben. Vielleicht sogar Frieden mit der Welt oder mit mir selber. Ein Abendmahl ist immer ein Friedensmahl. Mir wird Brot und Kelch gereicht, symbolisch von der Gemeinde. Wer steht dahinter? Wer steht eigentlich dahinter? Das ist die erste Übung. Das heißt, mit wem muss ich Frieden schließen? Wenn dir heute Brot und Wein gereicht wird, dann ist das vielleicht eine gedankliche Übung, dass du dich fragst, wer reicht es mir eigentlich? Wer, mit dem ich im Unfrieden bin, reicht mir jetzt hier den Kelch, damit ich mit ihm Frieden schließen kann? Und dann im zweiten Schritt, gehen immer noch rückwärts die Geschichte entlang, nach dem Friedensmahl könnte es passieren, können wir darum bitten, können wir hoffen, dass wir die Welt mit Gottes Augen sehen lernen. Dass wir beginnen, dass sich dieser Schleier lüftet, dass wir eine neue Sichtweise bekommen. Hoffentlich dauerhaft eine neue Sichtweise. Dass wir unser Leben, dass wir das Leben unserer Familie, unserer Ehe, unseres Jobs, unserer Arbeit, unserer Gemeinde im Licht der Wirklichkeit Gottes sehen lernen. Und dann sind wir wieder ganz am Ende, am Anfang der Geschichte, dem Informationsvorsprung. Denn wenn wir Frieden geschlossen haben, wenn wir die Welt mit Gottes Augen sehen, dann, und das kann durchaus wie in dieser Geschichte humorvolle Züge annehmen, dann sind wir einen Schritt voraus. Dann sind wir manchmal sogar uns selber einen Schritt voraus. Bevor sich das in unserem Leben zeigt, gilt es aber, mit dem ersten Schritt anzufangen. Der in dieser Geschichte der letzte war. Aber da fangen wir heute an. Nämlich, sich an den Tisch des Friedensmahles zu setzen, um zu beginnen, Frieden zu schaffen. Was zu tun, ich euch heute alle einladen möchte. Amen.